heute gibt's Überraschung um 9 Uhr am Donnerstag ein Unterdessen. Allen, die jetzt um 9 Uhr zuhören, rufe ich ein herzliches Guten Morgen zu und sage willkommen bei Unterdessen, willkommen bei Radio Frei. Am Mikrofon hier in der Johannesstraße 156 in Erfurt ist heute Reino. Wir schreiben den 12. Februar des Jahres 2026. Was liegt an einem 12. Februar näher oder was liegt ferner, als die Sendung zu eröffnen mit einem Titel, der sich mit genau diesem Monat beschäftigt? February. Das war King Vilonius mit dem Titel February. Und dann gibt's natürlich Leute, die sagen, hast du nicht sowas auch auf Deutsch über den Februar? Aber natürlich habe ich sowas auch und das kommt dann gleich im Anschluss.
Der dritte Anlauf, das dünne Haar, der Weg zu Penny im Februar. Die Stadt ist alle erschöpft und grau. Komm, reiß dich zusammen, Neukölln, du weißt doch ganz genau. Es ist nur Februar und bald ist die Sonne da. Der letzte Meter welkes Laub, gespickt mit Hundekacke, brauch dich nicht mehr so runterzuziehen. Bald werden da Krokusse blühen. und all die wundgeputzten Schnupfennasen heilen an der Luft und lassen Platz für neues Glück. Bald kommt der Mut wieder zurück. Die alte Liebe, dein müder Kuss, ausrastende Kinder im stickigen Bus, die kleine Hoffnung fürs neue Jahr hast du verloren, diesmal schon Ende Januar. Doch weißt du noch, wie sich der Wind verfängt, wenn du im Kleid mit dem Rad durch die Straßen sprengst, dann fühlst du noch die Sommernacht, die dich immer noch wärmt, wenn der Morgen schon lacht. Und weißt du noch, wie du die Sorgen verlierst, wenn du endlich mal nicht mehr fürchtest zu frieren. Es ist Februar und bald ist die Sonne da. Die letzten Viren ziehen vorbei, bald sind die Bronchien wieder frei und du kannst atmen so viel, wie deine Lunge es will. Und all die vollgepissten U-Bahn-Schächte, die viel zu lang dunklen Nächte, die schuppige Haut unterm Wollunterhemd, das Salz, das den Hunden die Pfoten verbrennt, die schlecht gelaunten Motzgesichter, die Spaßverderber und Freiheitsvernichter heilen an der Luft und lassen Platz für so viel neues Glück.
Das war die Frau, die über den Februar auf Deutsch singt und aber eigentlich einen französischen Namen hat. Jedenfalls schreibt er sich französisch. Marlène, nämlich mit einem Accent grave auf dem ersten E. Soweit also zur Einleitung mit dem Februar. Wir haben aber nicht nur Februar, wir haben auch Donnerstag und dazu kommt dann gleich noch ein Titel. Aber bevor wir diesen Donnerstag besingen lassen, von David Bowie nämlich, bevor wir das tun, noch ein kurzer Hinweis auf das, was euch in dieser Sendung, die jetzt, na, es sind schon einige Minuten rum, aber die schon die eine Stunde und ungefähr 50 Minuten noch dauern wird, was euch in dieser Sendung alles erwartet. Wir haben am Donnerstag ja immer eine Vorausschau auf die Filme der Woche. Das machen wir heute auch, aber wir haben noch einen weiteren Anlass, uns über Filme zu unterhalten. Und zu beiden Anlässen zusammen kommt, ich erkläre nachher warum, kommt niemand vom Kinoclub, die sind nämlich unterwegs beide. Es kommt aber Reinhard, unser Kinospezialist aus Radio Frei, nachher gleich ins Studio und er wird uns was über beide Themenbereiche erzählen. Dann haben wir noch einen Rückblick auf das, was wir aus der Schule so an Erfahrungen und Erinnerungen mitnehmen. Da haben sich zwei von unseren Praktikanten darüber hergemacht und haben eine Umfrage gemacht. Und wir hören diese Umfrage und über diese Umfrage und das, was sie dabei erlebt haben, unterhalte ich mich dann auch mit den beiden. Das sind die ersten beiden Themen. Dann haben wir wie fast jeden Donnerstag einen Zettelkasten, der allerdings kein aktueller Zettelkasten ist, sondern der sich mit Büchern beschäftigt, die schon vor ein paar Jahren auf den Markt gekommen sind. Aber es ist ja nicht so schön, als auf gute Bücher aus der Vergangenheit hingewiesen zu werden und zu sagen, ach, darüber hat auch schon mal jemand geschrieben, das gucke ich mir an. Oder aber eben, wir kriegen eine Abfuhr für ein Buch und dann muss man sich dreimal überlegen, ob man sich das tatsächlich antun möchte. Das ist das dritte und dann haben wir noch diverse Hinweise auf Veranstaltungen, die in Erfurt stattfinden. Wir haben vielleicht noch einen Beitrag, das hängt ein bisschen von der Zeit ab, über die anstehenden Betriebsratswahlen. Das müssen wir mal schauen, ob das noch unterzubringen ist. Und ansonsten haben wir natürlich auch Musik und der nächste Titel beschäftigt sich, ich hatte es schon angekündigt, mit dem Donnerstag.
What I had, nothing much had.
David Bowie war das, mit Thursday's Child. Und mittlerweile ist im Studio eingetroffen Reinhard. Guten Morgen, Reinhard.
Hallo, Reino.
Es ist schön, dich mal wieder am Mikrofon zu haben. Und wir reden heute über zwei Dinge. Und das eine Ding möchte ich mal einleiten mit einem Musiktitel, der sich mit dem Thema beschäftigt, worüber wir gleich reden werden, um das Ganze so ein bisschen flüssig einzuleiten.
Du machst mich neugierig.
Ich mach dich neugierig, du kennst die Musik natürlich auch. Das ist von Keimzeit ein Titel, der heißt Brad Berlinale.
Pitt hatte mich nach einem Autogramm gefragt. Kein Witz, man könnte meinen, dass ich prahle. Brad Pitt hatte mich nach einem Autogramm gefragt. In Berlin, auf der Berlinale. Schon immer sagt er, was? Schon immer fragt ich. Schon immer träumte er davon, malte es sich aus, mich hier zu treffen, seinen Schauspieler Gott, den Kinski Klaus. Ja, Pech, sag ich. Wieso Pech, fragt er. Welches sieht leider trübe aus? Der Kinski Klaus.
Das war also Berlinale von Keimzeit, nur angespielt, weil wir ja eigentlich mehr über die Berlinale reden wollen, als dass wir Musik über sie hören wollen. Und ich habe heute Morgen in die Süddeutsche Zeitung geguckt. Zur Berlinale ist da ein längerer Artikel drin und der fängt mit folgendem Absatz an. Den gebe ich dir, Reinhard, jetzt mal zum Diskutieren als Grundlage. Die gute Nachricht heißt es da. Steven Spielberg, Fatih Akin, Pedro Almodovar, Werner Herzog, Maggie Gyllenhaal, Emerald Fennell, Danny Boyle und David Fincher haben neue Filme gedreht.
Das ist wirklich eine gute Nachricht.
Die schlechte Nachricht, keiner von ihnen kommt zur Berlinale. Ja. Hat die Berlinale, so ist nämlich der Titel, die Überschrift zu diesem Beitrag, hat die Berlinale ein Problem?
Ich finde es aber witzig, wenn das so zitiert wird. Also um kurz zu antworten, nein, die Berlinale hat zumindest was den Punkt angeht kein Problem. Und ehrlich gesagt, ich bin seit 25 Jahren bei der Berlinale, ist immer die Frage gewesen, jedes Jahr aufs Neue, kommen genügend Stars? Und es gab viele Berlinalen, wo sehr viele Hollywood-Stars kamen, auch einige der genannten. Steven Spielberg war ja schon da, Fatih Akin hat ja sogar auch mal als Regisseur mit Gegen die Wand den Goldenen Bären, den Hauptpreis gewonnen und war auch schon der Jury bei meiner allerersten Berlinale. Auf jeden Fall ist immer das die entscheidende Frage. Und wenn dann zu viele da sind, heißt es immer, ach, es sind immer nur die Stars da, wo bleiben denn die guten Filme? Also es wird immer irgendwie so gewendet, dass egal wer da verantwortlich ist für die Berlinale, es kann nie allen recht gemacht werden. Deswegen nehme ich das ganz entspannt. Diese Problematik ist ja auch nicht meine Problematik. Ich bin ja auch nur Besucher der Berlinale.
Naja, aber das könnte ja unter Umständen bedeuten, dass langfristig man eben nicht mehr nach Berlin fährt, sondern nur noch nach Cannes oder Venedig.
Wenn du jetzt schon in die Tiefenanalyse gehst, da hast du vollkommen recht. Also oberflächlich, wie gesagt, habe ich ja eben gerade gesagt, empfinde ich das jetzt nicht als Problem. Aber in der Tat, wenn man da so ein bisschen tiefer schaut, ist das schon so, dass wenn man jetzt mal, du hast eben die anderen beiden großen Festivals genannt, in Europa, Cannes und Venedig, zuallererst gehen die Leute eigentlich eher dahin. Ja, die wichtigen Filme, die laufen in Cannes und laufen in Venedig. Was heißt die wichtigen Filme? Es laufen auch wichtige Filme auf der Berlinale. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sagt, ich will meinen Film das erste Mal der Weltöffentlichkeit in Cannes oder Venedig präsentieren und nicht in Berlin auf der Berlinale, die ist relativ hoch. Und das muss man auch sagen, zuletzt war es ja auch so, dass große Namen, nehmen wir jetzt mal Venedig, Jim Jarmusch hatte da den Hauptpreis im September gewonnen, den Goldenen Löwen für seinen jüngsten Film. Und in Cannes war es der iranische Regisseur Javier Panahi im vergangenen Jahr mit Ein einfacher Unfall. Das sind schon Filme, die, wie gesagt, jetzt auch noch Bestand haben. Also da gehen die schon eher hin. Aber die Berlinale, um es auch mal positiv zu wenden, so ein paar Leute, ein paar Schauspieler, ein paar Filmschaffende sagen auch, egal wie mein neuer Film heißt, ich gehe zuerst zur Berlinale, das gibt es schon immer noch.
Sehr schön. Dann können wir uns jetzt mal über das unterhalten, was aus deiner Sicht die Berlinale in diesem Jahr interessant macht. Denn du willst ja auch hinfahren.
Ich will auch hinfahren, wir werden ja berichten, Filmer Lunke Petrick wird auch berichten. Also interessant macht dies ja ehrlich gesagt eher das Unbekannte, das Kleinere, also eher die Nebensektion, Perspektiven. Da sind es eher die Geschichten, die es interessant machen. Um mal Namen zu nehmen, da gibt es einen Namen, der mich interessiert, das ist Sandra Hüller. Das ist wahrscheinlich jetzt momentan mit die interessanteste Schauspielerin, die auch für einen Oscar nominiert war. Das ist jetzt nicht immer das Entscheidende, aber die stellt ihren neuen Film vor, in der Sektion Wettbewerb, und zwar Rose heißt der oder Rose. Das ist das, was mich am meisten interessiert. Ansonsten wird es viel auch so eine Entdeckungsreise, wo ich dann sage, ja, ich schaue mir auch mal Filme im Bereich Kinder- und Jugendfilm an, wo ich da mal gucke, oder auch bestimmte Berlinale Gespräche gibt es ja auch, also bereits morgen, also am morgigen Freitag, da werde ich versuchen hinzugehen, Eintritt ist frei, da muss man früh da sein, wird Tom Tykwer im Gespräch sein im Berlinale Palast, das wird dann auch vom Deutschlandfunk übertragen, also kann man sozusagen auch bei unserem befreundeten Nachbarsender mal reinhören, aber es ist natürlich schöner noch vor Ort zu sein und Tom Tykwer, den Regisseur zu erleben, der unter anderem Lola Rent gedreht hat, der wird jetzt in der Retrospektive nochmal gezeigt werden und der allein dreimal mit Filmen die Berlinale eröffnet hat. Also Heaven gehört dazu, wie International, und zuletzt war es im vergangenen Jahr Das Licht. Also ist ein großer Name. Also diese Mischung, die macht's, darauf freue ich mich. Es sind jetzt gar nicht so sehr die ganz großen Namen. Da immer wieder schließt sich der Kreis. Ja,
natürlich.
Also dieses Jahr ist nicht George Clooney oder Timothy Chalamet da. Es ist eher so ein bisschen so, was sagen die anderen, was die Geschichte, interessiert die mich? Und da lasse ich mich wirklich von überraschen.
Ja, im Grunde genommen, du hast es ja gerade schon angesprochen, ist, wenn keine großen Namen da sind, ist die Chance für Innovation ja vielleicht ein bisschen größer.
Definitiv. Ist natürlich auch immer, das ist aber jedes Jahr die Herausforderung, die Chance für Innovation ist größer. Es ist immer auch ein bisschen Roulette, das wird Filmer Lunke Petrick bestätigen. Also am Ende, man kann ja theoretisch, also es laufen am Ende 342 Filme werden aktuell angezeigt. Am Ende, wenn man fleißig ist, hat man, wenn man jetzt die ganze Länge, die anderthalb Wochen da ist, vielleicht so 50 Filme gesehen. Das ist schon sehr viel, ehrlich gesagt. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen weniger sehen. Und von diesen 50 oder 40 gesehenen Filmen bleiben 5 vielleicht hängen. Das ist aber bei jeder Berlinale so und auch bei anderen Festivals. Weil natürlich vieles so ist, dass man denkt, Geschichte interessant, dann aber doch nicht gut umgesetzt. Und das lebt eben davon, dass du möglichst viel versuchen musst, möglichst vielen Filmen eine Chance geben musst. Und dann wirst du auch mal angenehm überrascht und sagst, wow, die Geschichte klang jetzt eher so, naja, aber total gut umgesetzt. Und das macht es dann eben auch wieder aus.
Aber du suchst dir schon die Filme vorher aus, die du dir anguckst. Du lässt dich nicht überraschen im Sinne von, ich gehe jetzt mal dahin und guck mir einen Film an, der da läuft, von dem ich aber eigentlich noch gar nichts weiß.
Nee, also ich schaue schon danach, was mich interessiert, also was so mich anspricht. Also ich werde zum Beispiel fast alle deutschsprachigen Wettbewerbsfilme mir anschauen. Da gibt es ja zum Beispiel etwas ganz Besonderes von Eva Trobisch. Also da will ich einfach gucken, was so im deutschsprachigen Bereich ist. Also den Sandra Hüller-Film habe ich ja schon genannt. Und da gibt es noch 3-4, das ist ein weiterer österreichischer Film. Und es gibt noch Meine Frau weint, ein deutscher Beitrag. Da geht es um einen Kranführer, dessen Leben plötzlich aus dem Fugen gerät. Da bin ich einfach interessiert. Da gehe ich mal wirklich ein bisschen nach Namen und natürlich auch, was passiert bei uns im deutschsprachigen Raum. Also das schaue ich mir schon bewusst an. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt völlig zufällig reingehe. Es kommt ganz selten vor, das kam auch schon vor, dass man sagt, ich habe jetzt gerade um 11 Zeit, bin hier gerade in der Nähe dieses Kinos, was läuft als nächstes? Ach, da gehe ich doch da mal rein. So habe ich das früher auch schon gemacht. Da war es aber auch noch einfacher, weil ich da wirklich einen sehr, sehr guten Presseausweis hatte und dann einfach den kurz noch vorzeigen musste. Jetzt muss ich mir ja trotzdem immer noch das Ticket besorgen. Also, aber in der Regel, um das nochmal kurz zusammenzufassen, plane ich schon relativ genau, habe aber nie die Garantie, dass ich am Ende dann auch auf Gold stoße.
Ja gut, ich meine, das ist, wenn man einen Film vorher noch nicht kennt und nur eine Beschreibung von einem anderen durchgelesen hat, dann kann der andere natürlich einen Geschmack gehabt haben, der mit dem eigenen so überhaupt nicht übereinstimmt.
Aber ich finde es ganz toll, um es auch mal zu sagen, das gilt auch für jede Ausgabe der Berlinale. Und das finde ich das Schöne, dass wir da wirklich mal, also auch Filmer Lunke Petrick, in der Pole-Position sind. Normalerweise ja so, bei unseren Kinobesuchen, Reino, wir gehen ja manchmal auch hier ins Kino, dann gucken wir ja mal vorher, was haben andere Kritiker geschrieben. Hier sind wir mit die Ersten, sind ja ganz viele Weltpremieren auf der Berlinale, die diesen Film sehen. Und es ist einfach mal schön, in einen Film reinzugehen, wo du sagst, der Titel ist interessant, die Regisseurin ist interessant und die ersten zwei Sätze vom Pressetext finde ich auch noch ganz spannend, gehe ich rein. Also mal so völlig unbefangen reinzugehen. Und das allerschönste Gefühl ist eigentlich, wenn man am besten noch nicht mal weiß, wird es jetzt ein Thriller oder eine Komödie, der vorhergehend auf und ich lasse mich überraschen. Das finde ich ist ein ganz tolles Gefühl, was man dann auf der Berlinale mitunter bekommt.
Ich fühlte mich vorhin so ein bisschen erinnert. Ich hatte eine Assoziation an meine Studienzeit, wo ich auch, wenn ich mal 2 Stunden Zeit zwischendurch hatte, zwischen 2 Vorlesungen, irgendwo in eine Vorlesung gegangen bin, die mit dem, was ich eigentlich studiert habe, überhaupt nichts zu tun hatte.
Aber es hat eben ganz gut gepasst, ne? Also einfach, um die Zeit so ein bisschen totzuschlagen.
Naja, und man sagte sich, ach, das klingt aber ganz interessant, da gehst du mal rein.
Das ist auch ganz gut.
Das macht ja auch das Studium Generale, wenn es denn eins gibt, so interessant. Hier haben wir die Ringvorlesungen, die eben von den verschiedenen Hochschulen bestückt werden. Und so ist es dann ja letztlich bei einem solchen Festival auch. Ich habe noch eine ganz kurze Ergänzung zur Berlinale, weil du vorhin eine Oscar-Nominierung angesprochen hast. Mhm. Heute im Jahre 1929 ist übrigens der Oscar ins Leben gerufen worden.
Ja, die erste Verleihung, ja. Bester Film damals.
Das war ein bisschen später. Der Präsident von MGM ruft den Academy Award of Merit ins Leben. Das war also 1929, jetzt am 12. Februar. Und dieses ins Leben rufen hatte übrigens, und dann sind wir wieder beim Anfang unserer Unterhaltung über die Berlinale angekommen, die hatte zum Hintergrund, dass damals die Filmindustrie die Befürchtung hatte, einen Abgang zu bekommen. Es war das Fernsehen aufgekommen und deswegen ist dieser Preis ins Leben gerufen worden, um wieder etwas Glamour in den Film zu bringen.
Das hast du sehr gut gesagt, um erstmal wieder auch das Thema Film aufs Tablett zu bringen, und das ist ihnen auch gut gelungen, weil bis zum heutigen Tag redet man ja immer über die Oscars, die Oscar-Filme, und da, um den Schlenker nochmal zur Berlinale zu bekommen, ich will jetzt nicht zu viel Name-Dropping machen, weil du ja auch anfangs meintest, wer ist denn eigentlich da, kommen sie denn überhaupt noch, zumindest die Süddeutsche hat das ja so geschrieben, und unter anderem, da sind wir bei Oscar, eine Oscar-Preisträgerin wird bereits morgen, also am Freitag, den Ehrenbären bekommen, das ist immer so ein lustiger Name, das ist der Preis fürs Leben. Lebenswerk. Das ist Michelle Yeoh, die vor ein paar Jahren den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewonnen hat für Everything, Everywhere, All at Once. Deswegen wird morgen dann nochmal im Zoopalast dieser Film gezeigt und dann wird sie auch ausgezeichnet und dann wird ein weiterer Oscar-Preisträger, Sean Baker, die Laudatio halten. Das ist der Regisseur von Anora, ein wirklich sehr, sehr bemerkenswerter Film, ja, der aber in Cannes gewonnen hat. Also, aber Sean Baker kommt gerne mal zur Berlinale vorbei, um dann die Laudatio zu halten. Also das ist dann schon da, das er als eines noch gesagt, und damit wir es auch noch ganz rund haben, 2 Hinweise. Wir können alle hinfahren, es ist ein Publikumsfestival, also schaut einfach, was für Tickets noch da sind. Morgen bei diesem Preis mit Michelle Yeoh, das ist alles schon ausverkauft, das ist eine große Veranstaltung, das war natürlich sofort weg, aber guckt mal unter berlinale.de, jeweils um 10 am Tag werden die Tickets dann für die 3 Tage später dann freigeschaltet, seht ihr auch schon, sehr übersichtlich gemacht, könnt ihr hinfahren. Und am heutigen Tag, um das auch mal zu sagen, wird die 76. Berlinale eröffnet mit No Good Men, das ist eine norwegisch-französische dänische-deutsche Produktion, und erzählt wird die Geschichte einer Frau in Afghanistan im Jahr 2021, kurz bevor die Taliban die Macht ergreifen. Das wollte ich noch ergänzt haben.
Das ist schön. Herzlichen Dank.
Bitte.
Du kannst also sagen, man kann noch hinfahren.
Man kann immer noch hinfahren. Es geht jetzt 1,5 Wochen bis Sonntag, den 22. Februar. Der letzte Tag ist ein Publikumstag und da gibt's auch mal noch Tickets. Also da könnt ihr wirklich ganz entspannt die Tickets euch holen. Die kosten dann nur 11 Euro. Also könnten wir auch noch hinfahren. Wir wissen ja, von Erfurt aus ist man auch relativ schnell mit dem ICE in Berlin.
In der Tat.
Das
wenn er fährt.
Kann man noch sagen, wenn er denn fährt. Aber ich will noch sagen, wir sind jetzt hier nicht abgekoppelt. Also man denkt ja immer so, jetzt reden die hier bei Radio Frei oder die Berlinale. Nee, wir können da schon auch mit hinfahren und können uns die Filme auch anschauen.
Reinhard, vielen Dank für diesen Vorbericht gewissermaßen. Ich nehme an, ihr werdet in eurem Magazin dann auch noch einen Rückblick halten auf die Berlinale, wenn sie denn dann abgeschlossen sein wird.
Werden wir tun. Jetzt gibt es erstmal die nächste reguläre Ausgabe am Samstag. Da werden wir natürlich über die Filme, die am Samstag laufen, jetzt also übermorgen sprechen. Und dann werden wir auch noch eine Nachbetrachtung selbstverständlich machen in der übernächsten Ausgabe von 2 glorreiche Halunken.
Okay. Dann
und wir werden hier auch immer wieder berichten, also wird hier auch immer im Unterdessen-Magazin, so wie jetzt bei Radio Frei schon hören, was zumindest Patrick gesehen hat.
Patrick steht zur Verfügung, ja.
Der steht zur Verfügung, und bestenfalls muss er auch sagen, das ist ja immer so eine Sache, wir reden dann über Filme, wo wir nicht mal wissen, ob die je in Erfurt laufen werden, ob die je einen Filmverleih bekommen, aber bestenfalls ist das so.
Naja, wenn sie denn dann nicht laufen sollten, hat man ja immer noch die Möglichkeit, bei den Veranstaltern nachzufragen, warum bringt ihr denn diesen Film nicht mal?
Das
vielleicht
stimmt.
Wirkt das.
Das stimmt, das kann man versuchen. Kann man
zum Beispiel
im Kinoclub machen, das stimmt.
Wir haben noch einen zweiten Teil, der sich mit Filmen beschäftigt, und den leite ich jetzt einfach mal hier mit ein.
Wir sind auf einer dunklen Allee gegangen, aber Francis ging nicht, wie wir die Straße entlang. Nach dem Krieg will ich nach Teheran. Ich möchte dort ein deutsches Restaurant eröffnen.
Call me by your name and I'll call you by mine.
Lächle einfach die ganze Zeit und bleib stillstehen.
Filme der Woche. Kinoempfehlungen für Erfurt. Jetzt hier auf Radio Frei.
Und heute auch mit Reinhard. Als gerade der Satz fiel, call me by your name, dachte ich an uns beide. Das muss man nicht verstehen, wenn man unsere Namen nicht kennt, aber wir haben beide denselben Vornamen.
Heißen wir Reinhard, das stimmt. Ja. Und call me by your name, um das zu sagen, aber dann gehen wir jetzt wirklich auf den Kinoclub. Diesen Film habe ich auch das allererste Mal vor 9 Jahren auf der Berlinale gesehen, in Anwesenheit der beiden Hauptdarsteller.
Du hast ein phänomenales Gedächtnis, was sowas anlangt.
Ja, toll. Das war auch einprägsam.
Toll. Wir kommen zu den Filmen der Woche. Hast du was, wo du sagst, das wird mich besonders interessieren, da gehe ich auf jeden Fall hin?
Im Augenblick muss ich sagen, ist es so, na ja, also nein. Aber es gibt so ein paar Sachen, wo man zumindest euch empfehlen kann, sich mal eine Meinung drüber zu bilden.
Dazu gehört zum Beispiel?
Der Schimmelreiter. Ich finde sowas immer interessant, dass klassische Stoffe genommen werden. Das war in der vergangenen Woche auch Thema. Literaturverfilmungen gehen immer, hat der Felix vom Kinoclub gesagt und das stimmt auch. Und ich finde es immer mal gut, einen klassischen Stoff, in dem Fall von Theodor Fontane, aus dem 19. Jahrhundert zu nehmen und den in die Jetztzeit zu verlegen. Also das ist auf jeden Fall ein Film, wo ich sage, könnte ich mir vorstellen, reinzugehen.
Also ich habe nur den Text gelesen über diesen Film und muss sagen, der ist wirklich nun brandaktuell, weil er das Thema Klima und Flut, Hochwasser, Sturmflut und sowas behandelt. Das ist ja in dem Roman auch schon drin, aber der Hintergrund ist da ein anderer.
Ist da ein anderer. Vielleicht können wir mal kurz, ich weiß nicht, ob du jetzt einen Ausschnitt parat hast, sonst können wir ja dann nochmal zusammenfassen, worum es eigentlich geht, weil ganz oft ist so ging es mir auch, ich kenne immer den Namen Theodor Fontane, ich kenne auch noch den Namen der Schimmelreiter, muss dann immer nachlunsen, worum geht's hier eigentlich? Ja, es geht um einen Schimmelreiter und das spielt im hohen Norden. Das kann man schon mal verraten.
Und der Hauptprotagonist in dem Roman jedenfalls
heißt
Hauke Haien und wird deswegen der Schimmelreiter genannt, weil er ein ganz besonders schönes Pferd, nämlich einen Schimmel hat. Ich spiele mal den Trailer kurz an.
Herr Direktor der Küstenschutzbehörde.
Überall drückt das Wasser durch, viel mehr als sonst. Der Sturm hat den Deich mürbe gemacht.
Das endgültige Nichtumkehrbarkeit der Klimaveränderung, der Veränderung ökologischer Systeme, ist offenbar noch immer nicht von allen begriffen worden.
Wir müssen Küstenschutz neu angehen. Und zwar jetzt.
Wir leben nicht mehr gegen, sondern mit uns. Ein Wohngebiet, das schwimmt, kann nicht untergehen.
Die werden doch nicht einfach so umsiedeln. Das sind nicht einfach Häuser mit Reetdach.
Ich weiß, aber das wird hier alles untergehen und keiner von den Behörden traut sich, das zuzugeben.
Wirklich aufs Wasser?
Ich mache nur, was meine Frau.
Man hört, das ist aktueller als es, aktueller kann es eigentlich kaum sein. Wir hatten gestern noch mal eine große Mahnung von Wissenschaftlern, die gesagt haben, Leute, mit dem Klima, ihr kümmert euch zu wenig.
Das stimmt. Man muss natürlich immer sagen, also ich würde den Film auch anschauen, weil ich vermute mal, dass der auch eine gute Geschichte erzählt. Also ist natürlich gut, wenn da immer noch eine Botschaft dezent mit eingepackt ist. Das kann man ja nochmal sagen, der besagte Hauke Haien, der, wir haben es eben schon gehört, wird eben Leiter dieser Küstenschutzbehörde und sagt eben den Dorfbewohnern, hey Leute, wir müssen da was tun, die Flut steigt und so weiter. Und das haben wir eben so rausgehört und das ist immer interessant, glaube ich, so eine Dynamik, gerade so Dorfgemeinschaften, ist ja immer schwierig, die zu überzeugen, dass man auch Dinge mal ändern muss. Und ich glaube, damit spielt der Film und ich kann mir vorstellen, dass das ganz gelungen ist beim Schimmelreiter jetzt bei der aktuellen Variante.
Na, also ich habe ganz persönlich, wenn ich das noch eben ergänzen darf, auch zu diesem Thema eine besondere Erfahrung, weil ich mal für den Küstenschutz in Niedersachsen zuständig war.
Ah, da weißt du ja Bescheid, da musst du auf jeden Fall dir den Film anschauen.
Ja, man ist sich aber, wenn man über das Klimathema hier im Binnenland redet, man ist sich über die Küstenländer und deren Problematik gar nicht so richtig im Klaren. Also nur als ein Beispiel, eine Zahl, 2/3 des Landkreises Aurich, ein sehr großer Landkreis, der direkt an der Küste liegt, liegt unter dem Meeresspiegel und wird nur durch Deiche geschützt.
Ja, das klingt ja, da möchte ich nicht in Aurich leben, ehrlich gesagt.
Insoweit ist das also wirklich von Bedeutung und man muss es sich mal einfach angucken, wie großer Wert da auf den Deichbau gelegt wird. Und deswegen ist dieser Film natürlich dazu passend.
Also ist schon mal vorgemerkt, also kann man schon mal sagen, das ist ein Film, könnte man vielleicht reingehen.
Vielleicht können wir ja zusammen reingehen.
Mal gucken. Das können wir überlegen.
So, der Schimmelreiter.
Nächster Film.
Nächster Film, nächstes Thema.
Was hast du rausgesucht?
Ich habe nichts rausgesucht. Wir hier in der Reihenfolge
diese Lücke, mir angeguckt. Diese entsetzliche Lücke reden, der läuft nun auch.
Ja.
Und da kann man sagen, deswegen meine ich so, Literaturverfilmungen sind gerade schwer angesagt. Im großen Kino läuft ja auch noch Sturmhöhe. Also der auch frisch angelaufen ist,
läuft auch demnächst im Kinoclub. Ja. Ja.
Und in dem Fall, diese entsetzliche Lücke, ein deutscher Film von Simon Verhoeven nach einem Roman von Joachim Meyerhoff. Und hier wird die Geschichte seiner eigenen, des Autors erzählt. Also die Geschichte von Joachim Meyerhoff, der ursprünglich mal in den 80er Jahren auf die Schauspielschule in München gegangen ist. Die renommierte Otto Falkenberg Schauspielschule ist zum Beispiel Franka Potente, die später durch Lola Rent berühmt geworden ist, hingegangen. Also ist schon renommiert. Und da wird eben erzählt, wie eben dieser junge Mann Joachim Schauspieler werden will. Und da wird von diesen absurden Schauspielübungen erzählt. Und es wird aber auch gleichzeitig erzählt, wie er versucht, das Trauma zu verarbeiten, dass sein Bruder verunglückt ist. Er lebt, während er in München studiert, bei seinen Großeltern. Die beiden werden gespielt von Senta Berger und Michael Wittenborn. Das ist sozusagen der Teil der Geschichte, den ich schon mal mitgeben kann.
Ich habe also erste Besprechungen über diesen Film gelesen und die Schauspielkunst von Senta Berger, die diese Tante spielt, die wird über den Klee gelobt, in diesem Film jedenfalls.
Also wir können ja auch schon mal so vorwegnehmen und sagen, das stimmt, ich habe den Film ja gesehen und ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, also nicht bei Senta Berger, sondern da mache ich mich jetzt mal ehrlich. Der Film funktioniert und wird sein Publikum finden. Und in meiner Vorstellung waren auch ganz viele Leute drin, die den, glaube ich, richtig gut fanden. Und ich weiß, dass er im Kinoclub ganz oft auch ausverkauft ist. Gute Nachrichten, er wird auch noch mal im März dann gezeigt werden. Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke, falls ihr jetzt keine Tickets mehr bekommen solltet. Und nichtsdestotrotz, Senta Berger ist ein Highlight. Ihr Filmehemann Michael Wittenborn ist ein absolutes Highlight. Und das waren auch für mich persönlich schon die Highlights, weil ich muss sagen, ansonsten ist das ein leider für mich zu erwartbarer Film und der Hauptdarsteller, der quasi das Alter Ego des Autors spielt, Bruno Alexander, ein junger, gut aussehender Typ, den ich auch ganz gerne in der Serie Discounter gesehen habe, der ist eben, das muss man so deutlich sagen, kein wirklich überzeugender Schauspieler. Weil es ja hier im Film auch direkt um Schauspielkunst geht, ist es mal so ganz interessant. Also es wird darüber berichtet, wie Schauspiel funktioniert und derjenige, der einen Schauspielschüler spielt, kann es im wahren Leben selber nicht so richtig. Das fand ich so ein bisschen widersprüchlich. Und das Drehbuch ist ehrlich gesagt auch wirklich, finde ich, vorhersehbar. Aber das ist meine Meinung. Ich weiß, viele Leute haben das anders gesehen. Und deswegen sage ich auch vielleicht ganz neutral, bildet euch eure eigene Meinung. Schaut euch, ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke an. Aber schraubt gegebenenfalls die Erwartungen ein bisschen runter. Weil die Erwartungen sind, glaube ich, teilweise sehr hoch.
Wenn man die Erwartungen runterschraubt, kann man nur positiv überrascht sein.
Das gilt für alle Filme dieser
Welt. Ja, das gilt immer. Nicht nur für Filme, auch für Bücher, von denen wir es dann später noch haben werden. Der dritte Film, der jetzt im Kinoclub läuft, ist Ein Kuchen für den Präsidenten. Ein irakischer, katarischer, von den Vereinigten Staaten und in den Vereinigten Staaten produzierter Film, der seit Anfang des Monats erschien in Deutschland. Und da geht es um einen Konflikt, der im Irak spielt.
In den 90er Jahren, zur Erinnerung, da gab es ja mal jemanden namens Saddam Hussein. Das war kurz nachdem der Irak den Kuwait einmarschiert ist, nach dem besagten Golfkrieg damals auch. Und da wird eben die Situation in diesem Land geschildert aus Sicht einer Neunjährigen. Und wie das in Diktaturen so üblich ist, wird der Personenkult immer bis auf die Spitze getrieben. Und in dem Fall ist es so, dass ausgeschrieben wird oder per Losverfahren bestimmt wird, welcher Schüler, welche Schülerin einen Kuchen für den Präsidenten, in dem Fall Saddam Hussein, backen darf. Und das ist dann ausgerechnet unsere Hauptfigur und darüber wird dann dieser Film erzählt.
Ja.
Ich kann so viel vorwegnehmen, wir werden den Film auch ein bisschen ausführlicher im nächsten Filmmagazin jetzt übermorgen am Samstag besprechen. Filmanunke Patrick hat ihn gesehen. Ich habe ihn schon mal so ein bisschen gefragt, weil ich gesagt habe, ich bin heute bei dir in der Sendung. So ganz überzeugt klang er nicht. Er meinte, sehr, sehr gute Ausgangsposition, aber es ist dann irgendwie, es plätschert so ein bisschen vor sich hin. Aber auch hier gilt, ich finde es erstmal bemerkenswert und das finde ich großartig, inzwischen auch vom Kinoclub, dass Filme aus dem Irak, und du hast ja eben gerade gesagt, er ist aus dem Irak, hier auch eine Öffentlichkeit bekommen und dass wir zumindest die Gelegenheit haben, diesen Film zu schauen. Deswegen muss ich sagen, neben dem Schimmelreiter wäre das der zweite Film, wo ich mir vorstellen kann, auch mal reinzulunsen.
Ja, das ist ja eine der wenigen Möglichkeiten, sich in die Psychologie eines solchen Landes hineinzuversetzen, wenn man denn nicht unbedingt hinfahren kann oder will in diesem Fall.
Genau, das meine ich, weil Filme ja immer so ein bisschen was miterzählen und wir haben viele Filme, und das finde ich auch bemerkenswert, aus dem Iran, aus dem Nachbarland, aber so viele irakische Filme habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen, deswegen toll, dass wir im Jahr 2026 auch in Erfurt die Gelegenheit haben, eben diese Filme zu sehen, wie ein Kuchen für den Präsidenten.
Vielen Dank erstmal für den Kinoclub und dann noch ein kurzer Blick auf das sogenannte große Kino. Du hattest einen Film, der da jetzt anläuft, schon erwähnt. Das ist kurz in einem Halbsatz, Wuthering Heights, auch eine Literaturverfilmung, über die von Emily Bronte geschrieben, auch im 19. Jahrhundert. Und dieser Film ist die, ich weiß nicht, 20. Verfilmung dieses Romans.
Es gibt sehr, sehr viele Verfilmungen. Ist aber interessant, wenn man auf die Filmgeschichte schaut. Es gibt so Literaturklassiker, wahrscheinlich die drei Musketiere ist ganz oft verfilmt worden und eben auch Sturmhöhe oder Stürmische Höhen. Es wird immer ganz unterschiedlich übersetzt. Jetzt gibt es also eine ganz neue Verfilmung der Regisseurin Emerald Fennell. Und erzählt wird die Geschichte zwischen Heathcliff, ein ärmlicher Junge, und seiner, ich sag mal, Stiefschwester, beziehungsweise Stiefschwester, es ist eigentlich, er wird in der Firma hier aufgenommen, und die Schwester, die ja nicht wirklich seine leibliche Schwester ist, ist Catherine, und die kennen sich von Kindheit an, und irgendwann sind sie erwachsen und entdecken ihre Gefühle füreinander, und das Ding ist aber, wir sind hier im 18. Jahrhundert im viktorianischen England, dass natürlich die verschiedenen Stände in der Gesellschaft eine Rolle spielen. Es nicht standesgemäß ist aus Sicht von Catherine, so einen armen Jungen, obwohl sie ihn liebt, zu heiraten, und sie lernt dann einen reichen Mann kennen, den sie auch heiratet, und dann gibt's all die ganzen Verwicklungen, die wir auch aus anderen literarischen oder filmischen Stoffen kennen. Und nun ja, um es vorwegzunehmen, also Hauptdarsteller sind Jacob Elordi und Margot Robbie, die zwei wahrscheinlich gerade attraktivsten Schauspieler oder Schauspielerinnen der Welt, das kann man sich immer drüber streiten. Und ich sag mal so, es ist eine ziemliche Schmonzette. Wer das mag, diesen Edelkitsch, der kann natürlich in Sturmhöhe reingehen, ins Sinister in dem Fall. Er läuft dann später auch nochmal im Kinoclub. Ich habe eine Umfrage gemacht, die kann man auch hören, übermorgen im Filmmagazin Zwei glorreiche Halunken. Und da hat man auch gemerkt, dass die Meinungen auseinandergehen zwischen, ich bin total begeistert und finde es großartig, und gleichzeitig aber auch, mir ist der Film ein bisschen zu lang und ich fand es manchmal unfreiwillig komisch. Also die Meinungen, die gab es da. Auch hier gilt, wer Fan dieser Art von Kino ist, sollte reingehen. Deswegen mein kleiner Tipp für Sinister Sturmhöhe, aber ein richtig ganz, ganz großer Tipp ist, am kommenden Dienstag läuft einmalig ein japanischer Animationsfilm, ein echter Klassiker, Prinzessin Mononoke von Hayao Miyazaki, wahrscheinlich einer der größten Anime- und Manga-Regisseure, die es gibt. Zuletzt hat er Der Junge in der Reihe gedreht, dafür auch einen Oscar bekommen. Prinzessin Mononoke ist aus dem Jahr 1998, erzählt wird von einer Prinzessin, auch hier ist wieder das Umweltthema sehr groß, die sich wehrt, dass all die Wälder in ihrem Reich abgeholzt werden. Das klingt jetzt auch wieder sehr nach Botschaft, ist aber ganz, ganz großartig gemacht, und ich finde es toll, dass der einmalig im großen Kino kommt, am Dienstag läuft, im großen Kinosaal 1 auch noch, um 20 Uhr Prinzessin Mononoke. Also das ist wirklich, wenn ich das mir überlege, von allen Filmen, die wir besprochen haben, der Tipp, wo ich sage, muss man unbedingt reingehen und auf großer Leinwand schauen.
Na, dann ist das ja eine Empfehlung, die man gar nicht mehr toppen kann.
Die kann man wirklich nicht mehr toppen.
Es laufen aber natürlich auch noch andere Filme, die wir dann wenigstens kurz erwähnen wollen. Es gibt einen Kinderfilm, einen Animationsfilm, Der letzte Wahlsänger, der jetzt neu angelaufen ist oder heute neu anläuft im großen Kino. Wir haben einen Film, der heißt Die Eltern, mit Ä wie Ä, mit von A abgeleitet.
Ja, da muss ich jetzt mal schon dazwischen kretschen. Aha, Achtung, witzig, ist von Sönke Wortmann, war wirklich mal hoffnungsvoll in den 90er Jahren, braucht man sie nie anschauen, weiß ich schon vom Trailer her. Aber wir haben es erwähnt, Die Eltern läuft auch an.
Gut, und dann läuft noch ein Film an, der auch, ich habe jedenfalls eine sehr negative Kritik gehört.
Jetzt bin ich gespannt.
Bei den Kollegen von aus Weimar, die haben den Film schon besprochen. Das ist Return to Silent Hill. Das ist nach einem Film, nach einem Spiel, das schon in drei Auflagen veröffentlicht worden ist. Und zusammengefasst war die Kritik der Kolleginnen, des Kollegen von Radio Lotte war, wer das Spiel schätzt, wird von diesem Film enttäuscht sein.
Also schön, dass wir noch die Filme genannt haben, die man auf jeden Fall nicht anschauen muss. Deswegen in Erinnerung, schaut euch in Ruhe nochmal an. Also Prinzessin Mononoke, auf jeden Fall Daumen nach oben. Der Schimmelreiter, einfach mal neugierig reingehen. Und auch in Der Kuchen für den Präsidenten. Das sind die drei Filme, die mir zu hängen geblieben sind. Alle anderen Filme, kann man sich anschauen, muss aber man nicht ganz dringlich reingehen, kann man auch noch warten, bis die im Heimkinobereich verfügbar sind.
Ich habe noch eine ganz kleine Ergänzung zu dem Film Wuthering Heights über diesen Bronte-Film, also diesen Bronte-Roman, der da verfilmt worden ist. Und zwar hat sich die Stadtbibliothek etwas einfallen lassen, was ich besonders interessant fand. Sie hat dieses Filmerscheinen nämlich verbunden mit einer abendlichen Veranstaltung, das war vorgestern Abend, über die drei Bronte-Schwestern.
Ich wusste gar nicht, dass es drei davon gibt, bis du es mir davon erzählt hast.
Ja.
Und die haben alle drei geschrieben.
Es gab noch mehr, die aber sehr früh gestorben sind. Die drei sind ja auch relativ früh gestorben. Und die Familiengeschichte war Thema dieser Veranstaltung. Insoweit war der Film dann nochmal wieder Anlass, über etwas literarisch-historisches nachzudenken und davon Neues zu erfahren. Die Idee fand ich ziemlich gut, muss ich sagen.
Ich frage jetzt bewusst nicht nach, die Idee war gut, ob es auch gut umgesetzt war, das lassen wir jetzt vielleicht mal so offen.
Die Idee war gut, ja.
Gut.
Und man sollte sich sowas antun. Es war auch ziemlich voll. Also
schön. Also ich finde wirklich auch die Idee, als du so erzählt hast, finde ich super, ja, weil man eben über so Romane, wir wollen jetzt nicht zu sehr vom Thema abkommen, aber über so Romane wie eben Sturmhöhe, die im 19. Jahrhundert spielen und da auch geschrieben wurden, es waren ja Gegenwartsromane zu dem Zeitpunkt, natürlich viel über das Sittenbild der Zeit erfährt.
So, und wir haben über den Schimmelreiter geredet und der Ausklang zu dieser langen Gespräch über Filme und Kino. Ich glaube, wir haben uns ziemlich kurz gefasst. Ja, konzentriert muss es ja sein, sonst langweilt man die Leute doch. Aber ich habe noch einen Musiktitel, der gewissermaßen ein Ausklang sein kann. Und der hat denselben Titel wie einer dieser Filme, nämlich dieser Titel ist das.
Der Sturm braust und pfeift, es wird neblig und finster, nur ist Putz auf dem Deich.
Da läuft im Hintergrund Torfrock, Schimmelreiter heißt der Titel. Und mit diesem Titel verabschieden wir uns voneinander. Lieber Reinhard, vielen Dank, dass du hier warst.
Vielen Dank, Reino, dass du mich eingeladen hast.
Ich werde dich immer wieder gerne einladen, egal zu welchem Thema.
Wir hören uns wieder.
Ciao.
Ciao.
Der Schimmelreiter. Guck mal da, da hinten, da ein Deich, du. Der Geist, der Schimmelreiter, lass uns hurtig weiter. Komm mal du, da, guck mal da hinten, da ein Deich, du. Der Geist, der Schimmelreiter, lass uns hurtig weiter. Früher baute er Deiche, der Nordsee eine Falle, die ließ sich das nicht bieten und machte ihn alle. Statt den Frieden zu ruhen, nimmt er eher das nur krumm, wenn er stürmisch und düster ist, geistert darum. Denn reitet der Deichgraf immer lang an die Küste, aus dem einzigen Grund, den ich jetzt gerne wüsste. Komm mal du da, guck mal da hinten, da an Deich du. Der Geist, der Schimmelreiter, lass uns wirklich weiter. Komm mal du da, guck mal da hinten, da an Deich du. Der Geist, der Schimmelreiter, lass uns wirklich weiter. Komm mal du da, guck mal da hinten, da an Deich du. Der Geist, der Schimmelreiter, lass uns wirklich weiter. Und ich frage mich bange, ob der Geist, den ich sehe, auch ein nettes Gespenst ist oder eine fiese Wehe. Eine wuchtige Böe weht mich zu den Gestalten, ist das Wasser der Nordsee wie auch meins noch zu halten. Doch das war nicht der Schimmer. Auf ihn nicht der Deichgraf, da bist ich nur ein Widder, ein williges Deichschaf. Komm mal du da, guck mal da hinten, da an Deich du. Der Geist, der Schimmelreiter, lass uns hurtig weiter.
mal, du, da, guck mal, da, da, hinten, da, da, ein Deich, du. Der Geisterschimmelreiter, lass uns hol dich weiter. Komm mal, du, da, guck mal, da, da, hinten, da, da, ein Deich, du. Der Geisterschimmelreiter, Mensch, Entschuldigung, mach weiter.
Jetzt ist mir was dazwischen gekommen, nämlich die falsche Musik. Ich wollte eigentlich was ganz anderes spielen, nämlich das hier.
Wenn wir jetzt das Wort Schulzeit erwähnen, was kommt Ihnen oder euch sofort in den Sinn? Sind es Schulstress, Klassenarbeiten und nervige Lehrer oder eher Freunde und lustige Pausen?
Um herauszufinden, was man nach 10 bis 12 Jahre Schulzeit in der Schule ins weitere Leben mitnimmt, haben wir eine Umfrage gestartet und viele verschiedene Menschen auf der Straße gefragt, was sie aus ihrer Schulzeit mitgenommen haben.
Das ist schwierig zu sagen. Ja, die Grundausbildung halt, was man so braucht im Leben. Auch eine Menge Sachen, die man dann später nicht mehr gebraucht hat, aber natürlich ist Schulbildung ganz wichtig.
Ich habe mitgenommen, dass wenn ich mich anstrenge, bin ich richtig, richtig gut. Und wenn ich faul bin, habe ich zwar vielleicht mehr Spaß, aber das Ergebnis ist schlechter.
Mein Allgemeinwissen? Meine ganze Persönlichkeit, glaube ich.
Oh Gott, dass man Menschen so nehmen sollte, wie sie sind, egal was wir für Ecken und Kanten haben.
Oh, ich würde sagen, ich habe mitgenommen, dass man sich mittlerweile sehr anstrengen muss im Schulsystem jetzt auf jeden Fall. Also ich finde, es ist ziemlich schwer geworden aktuell so mit diesem veralteten Schulsystem einfach zu arbeiten und mitzugehen.
Aus der Schulzeit. Man hat gute Kumpels und an die denke ich manchmal. Aber das ist bei mir schon sehr, sehr lange her. Aber trotzdem, ja, manchmal in manchen Situationen, Mensch, da war Emmes dabei und das sind so die Namen.
Oh, aus meiner Schulzeit? Oh je. Ich sag, bin ich ganz froh, dass meine Schulzeit rum ist, weil es für mich hauptsächlich sehr stressig war. Aber ich glaube, so am ehesten einfach so ein, zwei Personen, mit denen ich immer noch sehr gut befreundet bin.
Viel so Wissenswertes. Viel Wissenswertes.
Ja, ich denke, dasselbe halt. Aber wie gesagt, das ist schon ewig lang her, schon über 50 Jahre.
50 Jahre her, ne? Schulzeit mitgenommen, weiß ich jetzt nicht.
Ich von der Schule, das ist so lange her. Wir hatten noch eine schöne Schule, echt. Ja, und viel Allgemeinwissen, wichtig.
Aus meiner Schulzeit? Ich würde sagen, nicht viel wahrscheinlich. Ich kann mich tatsächlich nicht so gut erinnern, nee.
Aus meiner Schulzeit? Ich bin in der DDR-Zeit in die Schule gegangen. Was soll ich da mitgenommen haben?
Aus meiner Schulzeit mitgenommen, dass es wichtig ist, sich auf Freunde verlassen zu können.
Oh, wie man lernt. Also wie man sich neue Sachen aneignet am meisten und vielleicht auch, wie man mit anderen Menschen und anderen Personen umzugehen hat.
Aus der Schulzeit? Ich habe Deutsch gelernt, also ich komme aus Frankreich. Und ich wohne in Deutschland, also das habe ich mitgenommen.
Das war eine Umfrage, welche Erfahrungen man aus seiner Schulzeit mitgenommen hat. Und diese Umfrage haben gemacht Henriette und Hui und die beiden sind jetzt hier im Studio. Willkommen.
Ja, guten Tag.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid. Ihr macht gerade ein Praktikum bei uns?
Genau, ein einwöchiges Praktikum, also ein verpflichtendes Schulpraktikum, genau.
Und da seid ihr gleich mitten rein geschubst worden?
Genau, also an unserem ersten Tag mussten wir direkt diese Umfrage machen, aber ja.
Dann haben wir ihr auch die Umfrage auch direkt geschnitten.
Aber ihr habt euch das Thema doch sicher selber ausgesucht.
Ja, das war unsere Idee.
Wie seid ihr da drauf gekommen? Ihr beide geht ja noch in die Schule.
Wir wollten halt einfach wissen, was also auch teilweise verschiedene Generationen aus ihrer Schulzeit mitgenommen haben. Und ja, es war auf jeden Fall sehr spannend, weil ja auch viel verschiedene Antworten kamen. Also es waren negative Antworten, aber halt auch positive Antworten. Und ja, ich fand, das war einfach sehr spannend.
Ja, da bin ich auch der Meinung.
Also ich fand das völlig faszinierend, dass es auch Leute gegeben hat, die keine Erinnerung daran angeblich hatten,
ja, das
an
war,
ihre Schulzeit.
Ja, es war sehr lustig, weil zum Beispiel, also ich glaube, eine sehr junge Person, die noch ins noch studiert, die meinte, nee, ich habe gar keine Erinnerung dran. Und dann die älteren Leute, die waren, also die kamen dann mit ganz, also
faszinierenden Geschichten, auch aus ihrer Schulzeit und ganz,
ja, also längeren Erinnerungen.
Genau. Und,
ja.
Wenn ich euch jetzt frage, was glaubt ihr denn, was bei euch als Erfahrung aus eurer Schulzeit übrig bleiben wird?
Also auf jeden Fall Freunde. Ich habe sehr, sehr viel, also sehr gute Freunde in meiner Schule und ich glaube, das ist auch sehr, ja, also eine sehr wichtige Erinnerung. Und sonst sicher ein paar Lehrer, vielleicht ein paar nette Lehrer, vielleicht aber auch ein paar Lehrer, wo man vielleicht noch seinen Kindern oder so von erzählen kann, irgendwelche Horrorgeschichten. Und ich glaube einfach dieses, ja, keine Ahnung, natürlich Wissen. Ich meine, man lernt so viel. Sicher auch ein paar Sachen, die man dann nicht mehr so braucht, aber sicher auch Sachen, die einem wirklich helfen können.
Also ja, bei mir auch mit den Freunden. Also man nimmt auch viele Freunde ins Leben weiter mit. Und bei mir ist es auch tatsächlich auch das Wissen, weil also man lernt immer neue Sachen dazu und man kann sich auch immer verbessern.
Genau.
Das war jetzt die Frage, was werdet ihr übrig behalten haben? Jetzt stelle ich die Frage mal ein bisschen anders. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Was möchtet ihr denn gerne von der Schule behalten?
Ja, also eigentlich auch die Freunde. Ich würde mir schon wünschen, dass ich also die engsten Freunde aus meiner Schulzeit schon weiter mit ins Leben nehme und nicht nach irgendwie 2 Jahren nach der Schule direkt Kontaktabbruch. Also dass ich möchte schon diesen Kontakt halten. Und sonst, also keine Ahnung, dass ich schon Wissen, was ich da gelernt bekomme, irgendwie auch anwenden kann im späteren Leben, ja, in meinem späteren Beruf, im Studium. Also, dass ich da schon das meiste Wissen mitnehmen werde und auch Wissen, was ich, also, dass ich nicht zu viel Wissen vergessen werde, weil ich glaube, wenn man jetzt, keine Ahnung, 50 Jahre nicht in der Schule war, da vergisst man jetzt schon ziemlich viel, was man gelernt hat. Aber ich hoffe einfach, dass ich zum Beispiel meine Lateinkenntnisse nicht komplett vergesse, weil ich bin mir nicht sicher, ob ich die noch später brauchen werde. Aber ich meine, ich habe das jetzt so lange gelernt, es wäre sehr schade, würde ich alles verlernen.
Bei mir ist tatsächlich das Wichtigste einfach das Wissen, weil ich denke einfach, was man wirklich Wichtigstes, was man in der Schule gelernt hat, einfach für das spätere Leben braucht, zum Beispiel für die Arbeit oder für das Studium und auch einfach auf Freunde. Vielleicht halte ich nicht mit manchen Kontakt, aber für mich ist das Wichtigste, dass ich mit den engsten Freunden den Kontakt halten werde.
Geht ihr in dieselbe Klasse?
Ja, genau.
Also du lernst auch Latein.
Ja, genau.
Also theoretisch kann man sich zwischen Französisch und Latein entscheiden, ja, aber wir sind beide Lateiner.
Ja.
Also ich selber habe auch mal Latein gelernt. Ich kann sagen, was man in der Schule gelernt hat, merkt man sich sehr viel besser als das, was man sehr viele Jahre später gelernt hat.
Ja.
Das ist völlig faszinierend. Der Eindruck, den die Schule auf einen selber hat, der ist schon enorm.
Ja.
Ich zehre heute noch von meinen Lateinkenntnissen, die ich aus der Schule habe.
Das ist auch ein großes Vorbild meine Oma, weil die, die hat ein sehr, sehr gutes Gedächtnis und die kann besser Latein als ich. Und die ist 86 und ich glaube, das wäre auch so ein bisschen mein Ziel, dass ich noch so viel Wissen, was ich in der Schule gelernt habe, kann und halt auch noch, ja,
okay,
das irgendwie in meinem Kopf behalten.
Das ist schön. Also das klingt aber so, als ob ihr mit eurer Schule eigentlich ganz zufrieden wärt.
Ja, eigentlich schon.
Also ich glaube, natürlich ist es sehr, sehr stressig und so, aber ich denke, dass Schulzeit, wenn man sich wohlfühlt in der Klasse und gute Freunde hat, ist Schule wirklich eine schöne Zeit, weil man, ich meine,